Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. In unserer letzten Sendung haben wir uns mit einem sehr dramatischen Ereignis befasst, das uns im Alten Testament geschildert wird, nämlich mit der Eroberung von Jerusalem durch den babylonischen König Nabukodonosor oder wie er auch genannt wird, Nebukadnezar und mit der babylonischen Gefangenschaft. Wir haben gehört, dass der babylonische König Nabukodonosor im Jahr 586 Jerusalem belagert hat und dass er dann die Stadt erobert hat und schließlich die Bevölkerung von Jerusalem und auch den König in die Gefangenschaft nach Babylon gebracht hat. Der Weg dorthin war unendlich lang. Die Tausenden und Tausenden von den Einwohnern Judäas mussten eine Strecke von etwa 1800 Kilometern zurücklegen. Das ist ungefähr eine Entfernung wie von München nach Sizilien. Sie waren monatelang unterwegs und viele sind auch auf dem langen Marsch in das Exil verstorben. Heute wollen wir nun hören, wie nach einer langen Zeit diese Einwohner von Judäa aus Babylon wieder in ihre Heimat zurückkehren durften. Und das hängt zusammen mit einer ganz großen geschichtlichen Gestalt, nämlich mit König Kyros von Persien. König Kyros von Persien war der Begründer dieses Weltreiches und ihm war es gelungen, auch Babylon zu unterwerfen. Er hat die Stadt Babylon erobert und gab nun den Juden die Möglichkeit, in ihre Heimat zurückzukehren. Im Jahr 539 vor Christus eroberte dieser Mann das persische Weltreich und im Jahr 538 vor Christus erlaubte er den Juden die Rückkehr in ihre Heimat. Wir wollen uns ganz konkret einmal fragen, wie lange waren denn die Juden in Babylon? Das babylonische Exil hat, wie man heute weiß, also 70 Jahre lang gedauert, weil bereits vor der Eroberung Jerusalems durch den König Nebukadnezar immer wieder verschiedene jüdische Geiseln nach Babylon verschleppt worden waren. Aber die eigentliche Zeit des Exils dauerte von 586 bis 538 vor Christus, also insgesamt 48 Jahre lang. Und nun wollen wir ganz konkret aus den Quellen des Alten Testaments einige Schlüsselstellen vorlesen. Und da beginnen wir mit dem Buch Esra und schlagen dabei das erste Kapitel auf und lesen dann die Verse 1 bis 7. Also Buch Esra, erstes Kapitel, Vers 1 bis 7. Im ersten Jahr des Königs Kyros von Persien sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten Jeremia gesprochen hatte. Darum erweckte der Herr den Geist des Königs Kyrus von Persien. Und Kyrus ließ in seinem ganzen Reich mündlich und schriftlich den Befehl verkünden. So spricht der König Kyrus von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Reiche der Erde verliehen. Er selbst hat mir aufgetragen, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu bauen. Jeder unter euch, der zu seinem Volk gehört, sein Gott sei mit ihm, der soll nach Jerusalem, in Juda, hinaufziehen und das Haus des Herrn, des Gottes Israels, aufbauen. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Und jeden, der irgendwo übrig geblieben ist, sollen die Leute des Ortes, in dem er ansässig war, unterstützen mit Silber und Gold, mit beweglicher Habe und Vieh, neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Also Kyrus, der Gründer des persischen Weltreiches, gibt den Juden die Möglichkeit, in ihre Heimat zurückzukehren. Und er fordert die Mitbewohner der Juden, die in verschiedensten Orten in Babylonien ansässig waren, auf, die heimkehrenden Juden mit Silber und Gold und mit beweglicher Habe und Vieh zu unterstützen. Und sie sollten ihnen auch freiwillige Gaben geben für das Haus Gottes in Jerusalem. Wir müssen uns vor Augen halten: Der Tempel, den Salomon errichtet hatte, war ja zerstört worden. Und so wusste der persische König sehr wohl, welche Aufgabe den Juden bevorstand. Sie mussten den Tempel des Herrn in Jerusalem wieder neu aufbauen. Und dann heißt es im Buch Esra weiter: Die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin, das waren also die zwei Stämme, die zum Südreich gehört hatten, der Stamm Juda und der Stamm Benjamin, sowie die Priester und Leviten, kurz alle, deren Geist Gott erweckte, machten sich auf den Weg, um nach Jerusalem zu ziehen und dort das Haus des Herrn zu bauen. Alle ihre Nachbarn unterstützten sie in jeder Weise mit Silber und Gold, mit beweglicher Habe und mit Vieh, sowie mit wertvollen Dingen, abgesehen von dem, was jeder für den Tempel spendete. König Kyrus gab auch die Geräte des Hauses des Herrn zurück, die Nebukadnezar aus Jerusalem weggeschleppt und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Also der König erklärte sich bereit, die verschiedenen Tempelgeräte und die Schätze des Tempels, die Nebukadnezar damals von Jerusalem nach Babylon transportieren ließ, die hat er ihnen wieder zurückgegeben. Und so konnten nun die Juden mit den verschiedenen Geräten des salomonischen Tempels wieder in ihre Heimat zurückkehren. Nun lesen wir, wie es weitergegangen ist, und da blättern wir vor bis zum dritten Kapitel des Buches Esra. Also Esra, drittes Kapitel, und da lesen wir ab dem ersten Vers. Als der siebte Monat herankam und die Israeliten bereits in ihren Heimatstädten waren, versammelte sich das ganze Volk geschlossen in Jerusalem. Es waren also verschiedene Monate vergangen, und im siebten Monat beschlossen sie, sich in Jerusalem zu treffen, um nun den Wiederaufbau des Tempels in Angriff zu nehmen. Jeschua, der Sohn des Jozadak, mit seinen Brüdern, den Priestern, und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, mit seinen Brüdern ginge daran, den Altar des Gottes Israels wieder aufzubauen, um auf ihm Brandopfer darzubringen, wie es im Gesetz des Gottesmannes Mose vorgeschrieben war. Also zu beginnen zunächst einmal mit der Errichtung des Altars. Weil dadurch war es nun möglich, Brandopfer darzubringen. Sie errichteten den Altar an seiner alten Stelle, obwohl die Völker der Nachbarländer sie davon abzuschrecken suchten, und brachten auf ihm, dem Herrn, Brandopfer dar. Je ein Brandopfer am Morgen und am Abend. Dann feierten sie der Vorschrift entsprechend das Laubhüttenfest und brachten Tag für Tag so viele Opfer dar, wie es für die einzelnen Tage festgesetzt ist. Von da an brachten sie auch das ständige Brandopfer wieder dar, ferner die Opfer an den Neumondtagen und an allen dem Herrn geheiligten Festzeiten, sowie alle freiwilligen Opfer, die jemand dem Herrn spendete. Am ersten Tag des 7. Monats hatten sie begonnen, dem Herrn Brandopfer darzubringen. Aber die Fundamente für den Tempel des Herrn waren noch nicht gelegt. Darum nahmen sie Steinhauer und Zimmerleute in Dienst. Den Sidoniern und Tyrern lieferten sie Nahrungsmittel, Getränke und Öl, damit sie Zedernstämme vom Libanon über das Meer zum Hafen Jaffo brachten. Das hatte ihnen der König Kyros von Persien erlaubt. Wir schauen noch einmal ganz kurz zurück in die Geschichte und erinnern uns, dass damals auch König Salomon beim Bau seines Tempels Fachleute aus dem Nachbarland, aus dem heutigen Libanon heranzog. Und dass da Spezialisten aus den Städten Tyrus und Sidon nach Jerusalem kamen. Und dass vor allem das wertvolle Zedernholz, das man für die Dachbauten benötigte, vom Libanon nach Israel transportiert wurde. Im 2. Monat des 2. Jahres nach ihrer Ankunft beim Gotteshaus in Jerusalem machten sich ans Werk Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn des Jozadak, mit ihren übrigen Brüdern, nämlich den Priestern, Leviten und allen, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückgekommen waren. Sie bestimmten die Leviten, die 20 Jahre und älter waren, dazu, die Arbeiten am Haus des Herrn zu leiten. Jeschua, seine Söhne und Brüder, Kadmiel und seine Söhne sowie die Söhne Hodabias traten gemeinsam an, um die anzuleiten, die die Arbeiten am Gotteshaus ausführten. Dazu kamen noch die Söhne Henadads sowie ihre Söhne und Brüder, ebenfalls Leviten. Als die Bauleute das Fundament für den Tempel des Herrn gelegt hatten, kamen die Priester in ihren Gewändern und mit den Trompeten. Außerdem die Leviten, die Nachkommen Asaphs, mit den Zimbeln, um den Herrn zu preisen nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Sie begannen, den Herrn zu loben und zu preisen, denn er ist gütig und seine Huld gegenüber Israel währt ewig. Und das ganze Volk erhob ein lautes Jubelgeschrei zum Preis des Herrn, weil das Fundament für das Haus des Herrn gelegt war. Viele betagte Priester, Leviten und Familienoberhäupter hatten noch den ersten Tempel gesehen. Als nun vor ihren Augen das Fundament für den neuen Tempel gelegt war, weinten sie laut. Liebe Freunde, das wollen wir uns einmal vor Augen halten. Unter diesen Menschen waren auch ältere Personen dabei, die noch den alten Tempel von Salomon gesehen hatten. Und sie waren als junge Menschen in die Verbannung nach Babylon verschleppt worden. Vielleicht waren sie 18, 20 Jahre alt. Und nun nach 48 Jahren, sie näherten sich halt so bereits den 70ern, sahen sie da auf einmal das Fundament des Tempels wieder stehen. Was für eine Freude, aber auch was für eine Erschütterung muss durch diese Seelen gegangen sein. Sie hatten das Elend und die Not der Gefangenschaft erlebt. Und nun waren sie gegen jede Hoffnung wieder in ihre Heimat zurückgekommen. Und das Zentrum ihres Glaubens begann wieder zu leben. Was war das für eine Erfahrung? Und deswegen heißt es hier, als nun vor ihren Augen das Fundament für den neuen Tempel gelegt wurde, weinten sie laut. Viele andere aber schrien vor Jubel und Freude. Man konnte im lauten Freudenjubel das Weinen der anderen kaum hören. So laut war das Geschrei des Volkes und der Lärm war weithin zu hören. Wir müssen da uns auch noch an etwas anderes erinnern. Das jüdische Volk konnte nur im Tempel von Jerusalem Opfer darbringen. Und so war es für die Priesterschaft ein überwältigendes, zutiefst aufrührendes Erlebnis, dass sie nun wieder einen Gottesdienst feiern konnten. Das war in Babylon nicht möglich, weil nämlich der Gottesdienst an den Tempel von Jerusalem gebunden war. In Babylon hat man damals die Wortgottesdienste eingeführt. Man las aus der Heiligen Schrift verschiedene Stellen vor. Man traf sich in den Synagogen. Aber es war immer ein großer Schmerz, dass man keinen Gottesdienst feiern konnte. Und nun, nach 48 Jahren, ging dieser sehnsuchtvolle Wunsch des ganzen Volkes in Erfüllung. Wir können wieder einen Gottesdienst feiern. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Dieses Volk musste 48 Jahre lang auf seinen Gottesdienst verzichten. Und nun war das wieder möglich. Und das erklärt auch diese unglaublich große Freude. Aber inzwischen gab es dann auch schon eine Gegenbewegung. Die andersgläubige Bevölkerung von Palästina wandte sich an den Nachfolger von Kyrus, an Darius, und verlangte, dass die Juden den Bau des Tempels einstellen sollten. Darauf schrieben die Juden an den persischen König und erinnerten ihn an die Zusagen von König Kyrus. Darauf konnte der Tempelbau zu Ende geführt werden. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also jetzt gehört, wie der persische König Kyrus den Juden die Erlaubnis gegeben hat, aus Babylon wieder in ihr Land zurückzukehren. Diese Rückkehr dauerte viele Monate lang. Und dann fanden diese Juden ein zerstörtes Land vor. Und so begannen sie nun mühevoll mit dem Wiederaufbau des Tempels. Und alle halfen mit. Und diese Bücher des Alten Testaments berichten uns sehr genau von den einzelnen Leuten, die hier für diesen Wiederaufbau zuständig waren. Sie nennen uns sehr genau die Namen von den führenden Leviten und. Das ist also den Menschen in Erinnerung geblieben. Das wurde aufgeschrieben. Und dann kommt der große Augenblick. Der Tempel ist wieder die Stätte des Gottesdienstes. Und so kann nun die jüdische Religion wieder aufblühen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun noch die weitere Entwicklung weiterverfolgen und hören dazu noch einige interessante Stellen, die uns von der Vollendung des Tempelbaus und von der Tempelweihe berichten. Wir blättern dazu im Buch Esra noch ein bisschen weiter und kommen zum 6. Kapitel und beginnen dann mit dem Vers 14, also Buch Esra. Die Juden konnten den Bau vollenden, wie der Gott Israels es geboten und wie Kyros und Darius sowie der Perserkönig Artaxerxes es befohlen hatten. Das Gotteshaus war fertig am dritten Tag des Monats Adar im 6. Jahr der Regierung des Königs Darius. Die Israeliten, die Priester, die Leviten und die übrigen, die heimgekehrt waren, feierten voll Freude die Einweihung dieses Gotteshauses. Bei der Einweihung des Gotteshauses brachten sie als Opfer dar 100 Stiere, 200 Widder und 400 Lämmer. Dazu als Sündopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke, entsprechend der Zahl der Stämme Israels. Für den Gottesdienst in Jerusalem bestellten sie die Priester nach ihren Klassen und die Leviten nach ihren Abteilungen, wie es das Buch des Mose vorschreibt. Am 14. Tag des ersten Monats feierten die Heimkehrer das Pascha-Fest. Jeder der Priester und Leviten hatte sich gereinigt, sodass alle rein waren. Die Leviten schlachteten das Paschalamm für alle Heimkehrer und für ihre Brüder, die Priester, und für sich selbst. Dieses Paschalamm aßen die Israeliten, die aus der Verbannung heimgekehrt waren, sowie alle, die sich von der Unreinheit der Völker des Landes abgesondert hatten, um mit ihnen zusammen den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. 7 Tage lang feierten sie voll Freude das Fest der ungesäuerten Brote, denn der Herr hatte sie froh gemacht und ihnen das Herz des Königs von Assur zugewandt, sodass er sie bei der Arbeit am Haus Gottes, des Gottes Israels, unterstützte. Wir können also diesen Zeilen entnehmen, dass allmählich der frühere Zyklus der verschiedenen Feste wieder in Gang kam. Alle großen Feste, die man früher gefeiert hatten, wurden wieder gefeiert. Vor allem das berühmte Pascha-Fest, das an den Auszug aus Ägypten erinnern sollte. Und dann auch das Fest der ungesäuerten Brote, bei dem man sich an den langen Zug durch die Wüste erinnerte. Und alle diese Feste wurden also wieder neu belebt und auf diese Art und Weise wuchs die Freude der Israeliten. Aber nun kommt noch etwas sehr Interessantes. Nach der Heimkehr aus der babylonischen Gefangenschaft kam es zur Unterweisung der Juden und zwar zur Unterweisung im Gesetz. Man spürte, dass es notwendig war, diese Menschen wieder einmal mit dem jüdischen Gesetz vertraut zu machen. Man hatte zwar auch in Babylon in den Synagogen immer wieder aus den verschiedenen Schriften vorgelesen, aber nun kam es zu einer systematischen Schulung der jüdischen Bevölkerung im Hinblick auf das mosaische Gesetz. Und da hören wir nun einen Bericht aus dem Buch Nehemia, das uns auch aus der Zeit nach dem babylonischen Exil einiges zu berichten weiß. Wir nehmen also das Buch Nehemia zur Hand und schlagen das Kapitel 8 auf. Und da beginnen wir beim Vers 1. Also Buch Nehemia, Kapitel 8, Vers 1. Das ganze Volk versammelte sich geschlossen auf dem Platz vor dem Wassertor. Da müssen wir ganz kurz mal kurz unterbrechen und darauf hinweisen, dass es also in Jerusalem verschiedene Tore gegeben hat. Insgesamt gab es 12 Tore. Und eines dieser Tore war das Wassertor. Der Name kam daher, dass dieses Tor dazu diente, den Menschen den Zugang zur Gichon-Quelle zu eröffnen. Die Menschen mussten ja jeden Tag Wasser holen. Und da begaben sie sich auch durch dieses sogenannte Wassertor, um die Gichon-Quelle zu erreichen, um dort auch Wasser schöpfen zu können. Und vor diesem Wassertor gab es einen großen Platz. Und auf diesem Platz versammelte sich das Volk und bat den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz des Mose zu holen, das der Herr den Israeliten vorgeschrieben hat. Am ersten Tag des 7. Monats brachte der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung. Zu ihr gehörten die Männer und Frauen und alle, die das Gesetz verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las Esra auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern und Frauen und denen, die es verstehen konnten, das Gesetz vor. Das ganze Volk lauschte auf das Buch des Gesetzes. Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer Kanzel aus Holz, die man eigens dafür errichtet hatte. Esra öffnete das Buch vor aller Augen, denn er stand höher als das versammelte Volk. Als er das Buch aufschlug, erhoben sich alle. Dann pries Esra den Herrn, den großen Gott. Darauf antworteten alle mit erhobenen Händen: Amen, Amen. Sie verneigten sich, warfen sich vor dem Herrn nieder, mit dem Gesicht zur Erde. Die Leviten Jeschua, Bani, Scherebia, Jamin, Akub, Shabbetai, Hodia, Maseia, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan und Pelaya erklärten dem Volk das Gesetz. Die Leute blieben auf ihrem Platz. Man las aus dem Buch dem Gesetz Gottes in Abschnitten vor und gab dazu Erklärungen, sodass die Leute das Vorgelesene verstehen konnten. Der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sagten dann zum ganzen Volk: Heute ist ein heiliger Tag zu Ehren des Herrn, eures Gottes. Seid nicht traurig und weint nicht. Alle Leute weinten nämlich, als sie das Wort des Gesetzes hörten. Dann sagte Esra zu ihnen: Nun geht, haltet ein festliches Mahl und trinkt süßen Wein. Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben. Denn heute ist ein heiliger Tag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Auch die Leviten beruhigten das ganze Volk und sagten: Seid still, denn dieser Tag ist heilig. Macht euch keine Sorgen. Da gingen alle Leute nach Hause, um zu essen und zu trinken und auch anderen davon zu geben und um ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündet hatte. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier wird man innerlich sehr stark berührt. Wir müssen uns vorstellen, dieses Volk hat eine unendlich lange, schwere Zeit hinter sich. Es war diesem Volk auch bewusst geworden, dass sie sich von Gott entfernt hatten, noch vor der Eroberung ihrer Stadt Jerusalem. Aber auch während der Zeit des Exils waren sie in sich gegangen. Und nun durften sie diesen wunderbaren Augenblick der Rückkehr erleben. Sie durften wieder einen Gottesdienst feiern. Und nun auf einmal war ihnen auch wieder bewusst, welchen Schatz sie in diesem Gesetz des Moses hatten. Es ist doch wirklich unglaublich, wie man hier beobachten kann, wie ein Volk nach einer großen Katastrophe plötzlich begreift, was es am Gesetz Gottes hat. Nach einer Katastrophe wird diesen Menschen die volle Tiefe des göttlichen Gesetzes bewusst. Und es heißt hier, dass viele geweint haben. Nicht nur in Erinnerung an frühere Zeiten, sondern weil ihnen plötzlich die Wahrheit, die Bedeutung, die Tiefe dieses Wortes bewusst geworden war. Sie waren durch die Schule des Exils gegangen und begriffen nun die Wahrheit dieser Worte, dass diese Worte von Gott die Fundamente für das Leben des Volkes waren. Und da können wir uns manchmal auch die Frage nicht ganz verkneifen, ob es nicht auch einmal uns so ergehen könnte. Wir wissen nicht, auf welche Zukunft wir zugehen. Aber wir spüren oft, dass wir in einem gewissen Sinn auch heute in einem Exil leben. Nicht in einem geografischen Exil, aber in einem religiösen Exil. Wir spüren, dass wir oft wie Verbannte unter den Völkern leben. Und uns wird bewusst, welche Bedeutung das Wort Gottes in dieser schwierigen Situation hat. Uns wird gerade durch diese Konfrontation mit einer Zeit, die von ganz anderen Wertvorstellungen geprägt ist, da wird uns bewusst, was wir am Wort Gottes haben. Da wird uns bewusst, welche Werte dieses Wort Gottes verkündet. Da wird uns bewusst, welches Angebot Gott uns in seiner Frohbotschaft macht. Als unser Herr, als unser Vater, als unser Erlöser, als unser Erretter. Und das alles gibt uns eine wunderbare Kraft. Das alles bringt viel Licht hinein in eine oft dunkle Zeit. Und es macht uns bewusst, was wir am Wort und am Gesetz Gottes haben. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt also gehört, dass man dann nach einer langen Zeit des Wiederaufbaus den Tempel eingeweiht hat und dass es dazu ein großartiges Fest gegeben hat und dass dann die verschiedenen Feste, die man in den früheren Zeiten gefeiert hatte, wieder zu neuem Leben erwacht sind. Aber diese Bücher, die uns über die Zeit nach dem babylonischen Exil berichten, weisen uns auch darauf hin, welche Bedeutung das Gesetz Gottes hatte. Da gab es diesen großen Schriftgelehrten Esra, der den Menschen das Gesetz des Moses vorlas und es ihnen erklärte. Und dann gab es eine Menge von Leviten, die auch in der weiteren Umgebung das Gesetz Gottes erklärten und es den Menschen vermittelten. Es war gewissermaßen eine Urkatechese, damit die Menschen wieder das Gesetz Gottes kennenlernten und damit sie auch seine Bedeutung erfassten für dieses neu gewonnene Leben mit Gott. Und den Menschen wurde sehr wohl bewusst, dass ihnen hier etwas ganz Großes vermittelt wurde. Und viele weinten, als sie das Gesetz Gottes hörten, weil sie spürten, dass ihnen dieses Gesetz Gottes das tragende Fundament für ihr Leben vermittelte, weil sie dadurch eine lebendige Beziehung zu Gott aufbauen konnten, weil dadurch auch in ihre zwischenmenschlichen Beziehungen wieder eine klare Ordnung hineinkam. Sie hatten nun wieder einen festen Boden unter den Füßen. Das alles war von einzigartiger Bedeutung und führte zu einem Neuanfang des religiösen Lebens nach der schweren Zeit des babylonischen Exils. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun die sogenannten geschichtlichen Bücher des Alten Testaments ein wenig verlassen und uns auch noch anderen Büchern zuwenden. Und da steht ein wunderbares Buch vor uns, nämlich das Buch Tobit. Ich darf Ihnen dazu ganz kurz eine Einführung vermitteln, die ich der Einheitsübersetzung der Heilige Schrift entnehme. Das Buch Tobit erzählt von einem frommen Israeliten, der nach dem Untergang des Nordreiches Israel in Assyrien lebt und während einer schweren Glaubensprüfung die Hilfe seines Gottes erfährt. Tobit, der seinen Stammesbrüdern in der Fremde nach besten Kräften und selbst unter Lebensgefahr jede Art von Barmherzigkeit erweist, wird vom Unglück verfolgt. Auf der Flucht vor dem Zugriff der staatlichen Behörden büßt er seine ganze Habe ein und verliert durch ein Missgeschick auch noch sein Augenlicht. Statt Mitleid und Liebe erfährt er von seiner Frau nur Vorwürfe und bittere Verkennung. In dieser Not schickt Gott seinen Engel Raphael zu Hilfe. Dieser begleitet Tobias, den Sohn Tobits, auf einer gefahrvollen Reise in das Land Medien, gewinnt ihm dort Sarah, die einzige Tochter des reichen Raguels, zur Frau und heilt schließlich Tobit von seiner Blindheit. Ein Lobpreis des Rettergottes und Ermahnungen Tobits an seinen Sohn beschließen das Buch. Das Buch Tobit ist nicht ein geschichtliches Buch, sondern hat eine religiös-sittliche Zielsetzung. Das Buch hat aber einen geschichtlichen Hintergrund und bezieht sich auf das Exil der Juden in einer heidnischen Umwelt. Es lässt uns erkennen, wie schwierig es für die Juden war, in einer solchen heidnischen Umwelt ihren Glauben zu bewahren. Dieses Buch hat also einen geschichtlichen Hintergrund, aber die Zielsetzung ist eine religiös-sittliche. Man will dem Leser dieses Buches vermitteln, wie er durch das Beispiel von Tobit angespornt, sich in einer heidnischen Umwelt verhalten soll. Nun steigen wir ganz konkret ein und beginnen mit dem Buch Tobit beim Kapitel 1, Vers 3. Und da hören wir, wie Tobit selbst gewissermaßen sein eigenes Leben und Schicksal erzählt, um dadurch den Leser hineinzuführen in seine ganz konkrete Situation. Ich, Tobit, habe mich mein ganzes Leben lang an den Weg der Wahrheit und Gerechtigkeit gehalten. Und ich habe den Brüdern aus meinem Stamm und meinem Volk, die mit mir zusammen in das Land der Assyrer nach Ninive gekommen waren, aus Barmherzigkeit viel geholfen. Wir wollten noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass im 8. Jahrhundert vor Christus die Assyrer den nördlichen Teil von Israel erobert haben und die Bevölkerung nach Ninive verschleppt haben. Und so kam nun auch der junge Tobit aus seiner Heimat in Galiläa nach Ninive. Und dort lebte er dann mit seiner Frau und seinem Sohn Tobias. Nun hören wir, wie der Text weitergeht. Als ich noch in meiner Heimat im Land Israel lebte, ich war damals ein junger Mann, sagte sich das ganze Geschlecht meines Stammes Naphtali vom Tempel in Jerusalem los. Das müssen wir ganz kurz erklären. Also es kam damals die Spaltung zwischen Nord- und Südreich. Wir erinnern uns, nach dem Tod von Salomon trennten sich 10 Stämme von den 2 Stämmen Juda und Benjamin und gründeten ein eigenes Reich. Und da haben nun die meisten Einwohner dieses Nordreiches sich von der Kultstätte, vom Tempel von Jerusalem losgesagt. Diese Bewohner des Nordreiches begannen von da an sehr häufig mit der Verehrung des Gottes Baal. Und das erwähnt nun auch Tobit in seinen Schilderungen. Sagte sich das ganze Geschlecht meines Stammesvaters Naphtali vom Tempel in Jerusalem los. Jerusalem war die Stadt, die aus dem ganzen Stammesgebiet Israels auserwählt worden war, damit alle Stämme dort ihre Opfer darbrachten. Dort war der Tempel, die Wohnung des Allerhöchsten, für alle Geschlechter und für alle Zeiten geweiht und gebaut worden. Alle Stämme, die sich losgesagt hatten, opferten dem Stierbild des Baal. Auch das Geschlecht meines Stammvaters Naphtali. Nur ich zog immer wieder zu den Festen nach Jerusalem, wie es ganz Israel durch die ewige Satzung vorgeschrieben ist. Als ich ein Mann geworden war, heiratete ich Hannah, die aus dem Geschlecht unseres Vaters stammte, und wir bekamen einen Sohn, den wir Tobias nannten. Also Tobit schildert zunächst einmal, dass er sich ein ganzes Leben lang darum bemüht hat, den Weg der Wahrheit und Gerechtigkeit einzuhalten. Und er schreibt, dass er im Gegensatz zu seinen Stammesbrüdern nicht sich von Jerusalem losgesagt hat. Er hat also nicht dem Stierbild des Baals geopfert, wie es damals bei vielen Israeliten im Nordreich üblich war. Er hielt Jerusalem die Treue. Er ging immer wieder nach Jerusalem, um dort an den Festen des Volkes Israel teilzunehmen. Und dann erzählte er auch, dass er eine Frau namens Hannah geheiratet hat und dass er einen Sohn bekam, den er dann Tobias nannte. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute also erfahren dürfen, wie Gott das Volk Israel auch in schwierigsten Zeiten immer wieder begleitet, beschützt und ermutigt. Gott erspart seinem Volk nicht die Prüfungen. Und er lässt es auch zu, dass es oft sehr schwere Prüfungen gibt, die es zu bestehen gilt. Aber Gott ist immer mit seinem Volk. Gott ist auch mit dem verbannten Volk Israels. Und er schickt seine Propheten, die das Volk darauf hinweisen, dass diese Verbannung, diese Zeit der Prüfung ein Ende haben wird. Und das ist auch für uns von ganz großer Bedeutung. Auch wir erleben immer wieder Prüfungen. Auch wir erleben uns oft in einer Verbannung. Und doch wissen wir, Gott begleitet uns. Gott ist mit uns. Gott führt uns. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und so wollen wir zum Schluss noch folgendes Gebet sprechen. O Gott, wir danken dir, dass du uns im Dunkel, im Zweifel, in der Prüfung und in der Einsamkeit so nahe bist. Wir danken dir, dass du in diesen Zeiten der Not uns immer wieder mit deinem Licht erfüllst, dass du uns die Wahrheit nennst, dass du uns eine klare Leitlinie gibst, dass wir immer voller Hoffnung sein können, auch wenn es dunkel ist und der Sturm weht und sich manches Gewitter zusammenbraust. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen und schicke einen ganz lieben Gruß an die Schweiz. Auf Wiederlüge, auf Wiederhöre. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.